Der Medienanwalt. Ein Rechtspodcast von David Gessner mit spannenden Fragen und interessanten Gästen. Ihr interessiert euch für die Themen rund um die Bereiche Medien, Marken, Urheber oder Wettbewerbsrecht? Dann schaltet ein und werdet selbst echte Experten. Und jetzt geht's auch schon los mit einer neuen Folge von Der Medienanwalt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meinem Podcast Der Medienanwalt, eurem Podcast für Medien, Urheber, Marken und Wettbewerbsrecht. Ich habe heute ein interessantes, aktuelles Thema, mit dem ich wieder einmal mit meiner netten Kollegin Nadine Manzart aus meiner Kanzlei Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht sprechen werde. Herzlich willkommen, Nadine. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich. Hallo David.
Genau, heute geht es um TikTok-Nachrichten bzw. TikTok-Videos, in denen Frauen und Mädchen Sprachnachrichten ihrer Ex-Freunde oder Dates veröffentlichen, teils mit verzerrter Stimme, teilweise nicht. Die Sprachnachrichten sind ganz unterschiedlichen Inhalts. Die Videos gehen relativ viral, also es ist ein regelrechter TikTok-Trend. Sodass ich aufgrund eines vorangegangenen Interviews, was ich die letzten Tage dem WDR gegeben habe, das hat dann auch Funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF aufgegriffen in einem Instagram-Beitrag, der auch eine relativ große Reichweite hatte. Dort habe ich mir dann auch mal erlaubt, als Experte, der dort erwähnt war, zu kommentieren. Und die Kommentare waren wie immer bei solchen Themen recht extrem und unterschiedlich, aber schon teilweise sehr pro zulässige Anprangerung der Verfasser der Sprachnachrichten als Täter, die es ja verdient hätten, quasi dort entsprechend bloßgestellt zu werden beziehungsweise identifizierbar gemacht zu werden. Das hat mich ein bisschen schockiert, weil wir sind ja auf Seiten der Betroffenen meistens, auf Seiten des Persönlichkeitsrechts. Und das fand ich doch schon relativ erstaunlich, wie locker man damit umgeht, dass Leute identifizierbar an den Pranger gestellt werden dürfen. Das muss man aus meiner Sicht differenzierter sehen. Hast du diesen TikTok-Trend in letzter Zeit verfolgt? Und was hältst du davon, Nadine, als Frau auch insbesondere? Natürlich kann es auch Männer machen, die von ihren Ex-Freundinnen oder Ex-Frauen irgendwelche Sprachnachrichten teilen, aber aktuell ist das Phänomen ja, dass es vor allen Dingen Frauen machen. Was hältst du eigentlich davon und hast du das so mitbekommen?
Ja, also ich muss sagen, ich habe das privat tatsächlich nicht mitbekommen. Also wir sind ja berufsbedingt in allen Social-Media-Plattformen eigentlich unterwegs und natürlich interessiert man sich dann auch privat, was es dort immer für Trends gibt. Ich habe das jetzt aber tatsächlich erst mitbekommen, als das in unserer Kanzlei die letzten Tage sehr relevant war, unter anderem eben auch durch dein Interview, und musste dann selbst erstmal ein bisschen recherchieren, was da eigentlich passiert ist oder ja, was da dieser aktuelle Trend ist, und war dann teilweise doch recht schockiert, wie leichtsinnig meiner Meinung nach die Veröffentlicher dieser Videos damit umgehen. Und ich hatte so den Eindruck, dass ganz oft gar kein Bewusstsein dafür da ist oder sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht werden im Vorfeld, ob das überhaupt alles zulässig ist. Meiner Meinung nach war der Fokus wirklich sehr klar auf dieser Bloßstellung derjenigen, die diese Sprachnachrichten vorher in einem ganz anderen Zusammenhang mal aufgenommen und versendet haben. Und auch anhand der Kommentare, finde ich, konnte man sehr erkennen, dass es eher ja um die inhaltliche Auseinandersetzung der Sprachnachrichten ging, aber wie gesagt, gar nicht so ein Bewusstsein dafür herrschte, ob das jetzt alles so in Ordnung ist und ja, ob der Betroffene von diesen Sprachnachrichten da vielleicht auch juristisch was gegen machen kann. Also das war jetzt so mein Eindruck und da war ich doch recht überrascht.
Ja, ich muss auch sagen, dieses Selbstverständnis, was dort teilweise herrscht, auch auf Seiten der Kommentierenden, die du pro der Person waren, die es veröffentlicht haben, finde ich wirklich sehr schwierig. Man muss auf der einen Seite sehen, wenn es einen selbst betrifft, wie man damit umgehen würde. Man ist ja stigmatisiert, man steht plötzlich in der Öffentlichkeit, die Privatsphäre oder schlimmstenfalls die Intimsphäre wird nach außen gekehrt. Die Nachrichten werden oft natürlich aus dem Kontext gerissen. Man denkt, okay, ich schreibe hier oder sag privat, was ist ja nichts anderes als eine Nachricht eigentlich, die man sonst in Textform früher versandt hat und jetzt eine Sprachnachricht geschickt hat, und plötzlich steht man in der Öffentlichkeit und ist Hohn und Spott oder einer aggressiven Stimmung, einem Shitstorm ausgesetzt, wenn man eben im privaten Kreis oder vielleicht sogar im beruflichen Kreis irgendwie erkannt wird. Also finde ich höchst schwierig, diesen Trend auch, wie man mit der Privatsphäre anderer umgeht, wie Das erleben wir in der Kanzlei auch sehr oft, Sprachnachrichten, andere Nachrichten rumgeschickt werden, in Gruppen gepostet werden, vielleicht unter Bewertungen Unternehmen geschädigt werden und eben auch Beruf und Privates vermengt wird und man einfach plötzlich an die Öffentlichkeit gezerrt wird. Also so viel dazu. Rein moralisch finde ich es tatsächlich höchst verwerflich und habe da so meine eigene Meinung. Ja, was ist denn eigentlich Inhalt dieser Sprachnachrichten bei TikTok, wird man sich fragen, wenn man nicht täglich bei TikTok unterwegs ist. Also ich kenne auch jüngere Leute, die keinen TikTok-Account haben und sagen, das ist mir zu blöd, da sind ja eh nur jüngere Leute oder sind nur Videos, die mich nicht interessieren und mir keinen sinnvollen Inhalt liefern. Deshalb beantworte ich das mal, der selber auch einen TikTok-Account hat und dort regelmäßig kurze Rechtstipps quasi veröffentlicht. Da wird mir doch einiges angezeigt und ich bin tatsächlich vor dem Interview dann schon auf eine dieser Nachrichten, die mit verzerrter Stimme dann verbreitet wurden von einer jüngeren Frau gestoßen und fand das irgendwie komisch und es hatte auch eine riesen Reichweite, wo ich dachte, was ist das denn jetzt hier plötzlich? Okay, man kennt es ja, wie gesagt, dass Sprachnachrichten und Nachrichten irgendwie aus Rachegelüsten weiterverbreitet werden, aber in diesem großen Stil öffentlich fand ich es doch etwas eigenartig und dort ging es tatsächlich um recht banale Dinge wie, ja, ich fand meinen Ex damals und was er gesagt hat süß und dass ich das mal süß fand, ist ja eigentlich absurd und dann wurde die Dame da etwas despektierlich und hat sich quasi über den und seine Äußerungen lustig gemacht. Das war also relativ harmlos noch so vom Inhalt der Sprachnachrichten selber. Aber dann gibt es eben auch andere Sprachnachrichten, die veröffentlicht werden, um zu zeigen, wie Frauen teilweise von Ex-Partnern bedroht wurden, beleidigt wurden, wo man sagen könnte, können wir ja später dann darauf zu sprechen kommen, Nadine, ob da vielleicht ein berechtigtes Interesse oder eine Meinungsfreiheit überwiegt oder was auch immer, das ist jetzt sehr rechtlich. Aber damit möchte ich sagen, dass die Sprachnachrichten eben ganz unterschiedlicher Qualität und unterschiedlichen Inhalts waren. Also teilweise einfach eher belustigend, was so Typen zu einem Date, zu einer Frau, zu einem Mädchen gesagt haben, geschrieben haben, manchmal ein bisschen unbeholfen und teilweise eben doch ernsterer Natur. Also ganz unterschiedliche Sprachnachrichten, aber unabhängig davon kommt es am Ende gar nicht so sehr auf den Inhalt an, muss man sagen. Es kommt zwar dann auf die Frage an, ob die Privatsphäre verletzt ist oder die Intimsphäre verletzt ist, wozu wir gleich kommen, oder ob es Nachrichten aus der Sozialsphäre sind, einfach im beruflichen Kontext. Darauf kommt es eher an, aber nicht so sehr, ob da jetzt, was da nun im Einzelnen gesagt wird. In der Abwägung später schon, aber ganz konkret auf der ersten Stufe eigentlich noch nicht. Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt verschiedene Rechtsgrundlagen, sowas zu untersagen. Vielleicht kannst du ja den Zuhörern mal kurz erläutern, Nadine, wo wir uns da bewegen, erstmal zivilrechtlich und dann kann man später noch diskutieren, ob es vielleicht auch strafrechtlich relevant sein könnte, vor allen Dingen für die, die mit dem Gedanken gespielt haben, mal so eine Sprachnachricht vielleicht auch zu veröffentlichen, um eben eine große Reichweite zu generieren, teilweise vielleicht Blogger, Influencer, TikToker, die sich sagen, na, da mache ich doch mal mit bei dem Spiel, was gibt es denn da eigentlich für Mittel und Wege für die Betroffenen, für die Autoren der Sprachnachrichten?
Ja, das ist tatsächlich wirklich ein wichtiger Punkt, denn wie ich eingangs schon gesagt habe, hatte ich das Gefühl, dass sich damit noch gar nicht so viel auseinandergesetzt wurde und dass der Fokus sehr auf diesen Inhalten lag und dass dann versucht wurde, auch noch stärker zu thematisieren, was sich ja im größten Teil dann meistens Frauen auch von ihren Ex-Partnern oder wie du gesagt hast, von Dates gefallen lassen müssen. Und da sehe ich das schon so, dass es natürlich richtig ist, solche Themen zu thematisieren. Mir war das gar nicht so bewusst, dass das auch solche Ausmaße in Teilen haben kann. Und das ist sicherlich richtig, dass man das einfach natürlich auch in der Öffentlichkeit thematisiert, weil Frauen natürlich geschützt werden müssen. Und wenn man bedroht und beleidigt wird, dann ja, natürlich muss man da auch vorgehen und muss gucken, wie man da vielleicht noch mehr Aufklärung betreiben kann. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ist natürlich die Frage, auf welche Art und Weise mache ich das? Und wenn wir jetzt hier gerade bei diesem TikTok-Trend sind, Trend klingt ja immer nach was Positivem, finde ich, so positiv besetzt, hier ist es vielleicht eher ein negativerer Trend, dann muss man auf der anderen Seite einfach meiner Meinung nach sehr kritisieren, wie leichtsinnig einfach hier teilweise die Rechte der Betroffenen verletzt werden, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist das, was du angesprochen hast, was gibt's denn eigentlich für Rechtsgrundlagen? Und da muss man sagen, ich habe so den Eindruck, dass für die meisten schon mittlerweile klar ist, dass Fotos und Videos nicht einfach so ohne Einwilligung, also zumindest bei einem Großteil, veröffentlicht werden dürfen. Also ich glaube, da ist das Bewusstsein schon größer. Aber gerade bei diesen privaten Nachrichten, also sowohl per Text oder per Sprache, die entweder vorher mal per WhatsApp verschickt wurden oder auch die Plattformen an sich haben ja Messenger, wo man auch Sprachnachrichten verschicken kann, also wo die Sprachnachricht entstanden ist, ist erstmal irrelevant, dass die natürlich nicht ohne weiteres ebenso wie auch Fotos und Videos veröffentlicht werden dürfen. Das, wie gesagt, scheint mir hier noch nicht so ganz bei allen irgendwie angekommen zu sein. Und da muss man halt auch sagen, eine Nachricht ist nicht nur dann privat, wenn ich sie bei WhatsApp an eine Person schicke, sondern auch, wenn ich sie innerhalb einer vielleicht kleineren Gruppe mit fester Anzahl an Mitgliedern versende. Also das kommt natürlich auf den Einzelfall immer an, aber zumindest dann, wenn ich sie nur an eine Person, so wie es ja hier in den meisten Fällen war, dass ich es an mein Date, an meine Freundin oder Ex-Freundin geschickt habe, dann ist sie natürlich als private Nachricht erstmal einzustufen, weil man da schaut, in welchem Kontext hat denn derjenige, der die Sprachnachricht verfasst hat, diese Sprachnachricht aufgenommen. Und der war sich einfach nicht im Klaren, dass das später mal veröffentlicht werden könnte. Und da weiß man ja selbst auch, eine Sprachnachricht oder generell das gesprochene Wort, das wählt man durchaus anders, wenn man es an eine Person richtet im privaten Rahmen oder wenn einem bewusst ist, dass man das im öffentlichen Raum kommuniziert. Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied und das macht dann auch den Unterschied bei den Rechtsgrundlagen. Und hier haben wir den Fall, dass eine Veröffentlichung in sozialen Medien noch eine extrem hohe Reichweite hat und dadurch zu einem besonders schweren Eingriff führen kann. Und Grundlage ist eigentlich wie bei allen Fällen, bei Fotos, Videos hatte ich schon angesprochen, aber eben auch bei dem gesprochenen Wort, das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1, ja, in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in der Regel. Und das schützt einfach verschiedene Bereiche, insbesondere hier in diesem konkreten Fall das Recht am eigenen Wort oder auch das Recht am geschriebenen Wort. Also es ist egal, ob ich jetzt eine Sprachnachricht veröffentliche oder eine geschriebene WhatsApp-Nachricht. Und ja, das, wie gesagt, das Recht am eigenen Wort, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also das Recht jeder Person, einfach selbst darüber zu entscheiden, was ich preisgebe und wie meine personenbezogenen Daten verwendet werden sollen. Und damit soll, so wie du es eingangs ja auch angesprochen hast, einfach die Privatsphäre und vor allem, das ist hier auch sehr relevant, die Intimsphäre geschützt werden. Denn die Privatsphäre ist das eine, aber die Intimsphäre ist einfach der Bereich, der absolut geschützt ist. Und wenn wir hier von Sprachnachrichten teilweise reden, wo es auch um intime Details geht, die eben nur an diese Person damals gerichtet waren, wenn die plötzlich in die Öffentlichkeit getragen werden, dann ist das natürlich wirklich sehr, sehr beeinträchtigend für die Betroffenen, unabhängig davon, ob man vielleicht auf der anderen Seite auch über die anderen Inhalte oder ob man das moralisch verwerflich finden kann, was dort jetzt kommuniziert wird. Das ist da erstmal, spielt da jetzt erstmal keine Rolle. Und da gibt's auch durchaus Entscheidungen zu, die diese Vertraulichkeitssphäre und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung schützen. Also das ist auch in der Rechtsprechung anerkannt.
Da haben wir auch regelmäßig, muss man sagen, ne? Also das ist ja eigentlich nur, bei TikTok ist ja nur ein neues Thema, ein neuer Trend, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sind ja eigentlich schon längst geklärt, ne? Das heißt, wenn wir jetzt bei einer Persönlichkeitsrechtsverletzung sind oder die Frage stellen, wurde hier das Persönlichkeitsrecht, was sich eben aus den Grundrechten, wie du schon gesagt hast, Menschenwürde und Handlungsfreiheit eben ergibt bis zu einer gewissen Grenze, muss man eben abwägen zwischen der Privatsphäre und der Intimsphäre auf der einen Seite und der Meinungsfreiheit auf der anderen Seite, wo man sagen könnte, die Kommentierenden haben ja irgendwie recht, ne? Also gewissermaßen zumindest, dass man sagt, ich habe doch hier ein berechtigtes Interesse, man muss doch die Öffentlichkeit über solche Leute und solche Missstände informieren. Stichwort MeToo ist ja auch ein ganz großer Kontext und da könnte man ja als Laie sagen, gut, die Meinungsfreiheit und das öffentliche Informationsinteresse muss hier überwiegen. Ne? Das heißt, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, die hat man ja nicht einfach so festgestellt und kann sagen, ja, die ist beeinträchtigt, mein Persönlichkeitsrecht, deshalb habe ich auch eine Rechtsverletzung gleich, sondern was die Zuhörer verstehen müssen tatsächlich, dass man immer wieder neu im Einzelfall abwägen muss, ob die Persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigung auch eine Verletzung ist. Das heißt, man hat das Persönlichkeitsrecht abzuwägen mit der Meinungsfreiheit und dem öffentlichen Informationsinteresse, was aber bei privaten Nachrichten oder bei intimen Nachrichten aus Erfahrung, wir haben ja wirklich viele Fälle auch aus diesem Bereich, relativ selten der Fall sein wird, ne?
Ja, absolut. Und da hast du es ja auch schon angesprochen, dass man natürlich auch gucken muss, ist diese Person jetzt erkennbar? Also kann man wissen, welche Person diese Sprachnachricht ursprünglich mal abgesendet hat? Und da versucht man vielleicht schnell mal zu sagen, okay, ich verzerre einfach die Stimme so ein bisschen. Und dann,
genau, Trugschluss.
Genau, dann bin ich da vielleicht auf der sicheren Seite. Wir haben wieder analog diesen Klassiker, wenn man bei Fotos oder Videos diesen schwarzen Balken über die Augen macht, wo man sagt, ja, na gut, ist die Person dadurch jetzt wirklich unkenntlich gemacht oder kann ich sie anhand aller anderen, ja, Frisur, Mimik, Körperstatur und so weiter anhand anderer Merkmale doch noch identifizieren und erkennen. Und das haben wir hier natürlich auch. Nur weil ich eine Stimme verzerre, kann es trotzdem sein, dass ich anhand der Stimme weiterhin erkenne, von wem diese Person ist. Aber vor allem, und das ist hier relevanter, dass ich weiterhin erkennen kann anhand der Inhalte, um welche Person es sich einfach handelt. Das heißt, man kennt das ja selbst, wenn man in Mädelsrunden sich austauscht und vielleicht auch mal über den einen oder anderen Streit mit dem dann vielleicht noch aktuellen Partner redet. Und dieser Streit oder das, was der Hintergrund davon war, jetzt ja, Einschlag auch in dieser Sprachnachricht findet, dann kann es durchaus für den Freundeskreis der anderen Personen so sein, dass man sagt, ach Mensch, ja, von diesem Streit wusste ich doch und ich erkenne, welche Person oder welcher Ex-Freund dahinter steht. Das heißt, das reine Verzerren einer Stimme reicht auf gar keinen Fall aus, damit eine Person unkenntlich gemacht wird oder die Stimme unkenntlich gemacht wurde, sondern anhand der Inhalte kann ich sehr wohl auch noch erkennen, um welche Person es sich handelt. Und dann ist die Person weiterhin betroffen und hat eben auch Möglichkeiten, sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich dagegen vorzugehen. Da können wir jetzt vielleicht ja nochmal überleiten und vielleicht kurz mit dem strafrechtlich relevanten Verhalten.
Ich wollte noch ganz kurz zur Betroffenheit was sagen. Ne? Für uns Juristen ist es ja relativ klar, du hast es gut erklärt, man braucht, damit man eine Persönlichkeitsrechtsverletzung hat, überhaupt erstmal eine Betroffenheit, ne? Eine äußerungsrechtliche Betroffenheit, eine persönlichkeitsrechtliche Betroffenheit, eine Identifizierbarkeit. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, so eine Verzerrung reicht in den wenigsten Fällen aus, denn gerade junge Frauen werden vielleicht im Durchschnitt nicht unbedingt x-beliebig viele Dates und Partner gehabt haben, ne? Und gerade wenn es so signifikante Dinge sind, die der gesagt hat, da hat man ja auch mal in einer Mädelsrunde drüber gesprochen und es reicht ja auch aus, wenn 3-4 Leute die Person erkennen können oder auch die Person, die es gesprochen hat, durch die eigenen Freunde erkennbar ist. Das heißt, eine kleine Gruppe von Leuten reicht eben schon aus, um eine Identifizierbarkeit im äußerungsrechtlichen Sinne anzunehmen. Deshalb ist es brandgefährlich für Leute, so eine Reichweite herzustellen, weil eben immer irgendwelche Leute dabei sein werden, die diese Person über die Gesamtumstände, entweder die Einleitung als Date von einem Monat oder als einer der Ex-Freunde, wo man weiß, die hatte nur 3 und wer könnte denn das so gesprochen haben, auch in der Art des Sprechens, da ist die Stimme nur ein Bestandteil, wie man die Person identifizieren kann und das Risiko liegt eben bei dem, der die Sprachnachricht am Ende verbreitet. Also brandgefährlich kann man wirklich auch an dieser Stelle schon von abraten und gar nicht erst anraten, in die Abwägung zu gehen, ob vielleicht ein öffentliches Informationsinteresse, ein berechtigtes Interesse, eine Meinungsfreiheit überwiegen könnte. Nein, man muss sagen, ganz gefährlich, Persönlichkeitsrechts beeinträchtigen und in meisten Fällen eben auch verletzend aufgrund der meist vorliegenden Identifizierbarkeit.
Ja, also hier muss man eigentlich 2 Ebenen unterscheiden. Das eine ist die zivilrechtliche Ebene, da kommen wir gleich dann nochmal zu. Und das andere ist die strafrechtliche Ebene. Da könnte man sich natürlich durchaus die Frage stellen, ob so eine Veröffentlichung einer Sprachnachricht, also des gesprochenen Wortes, strafrechtlich relevant sein könnte. Einschlägig wäre hier dann der Paragraph 201 StGB. Der lautet Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Wenn man dann genau in den Paragraphen reinschaut, was sich als Jurist immer empfiehlt, dann wird man da aber lesen, dass es vermutlich in den meisten Fällen nicht wirklich relevant sein wird, denn dort heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt erstens das nicht öffentliche gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder zweitens eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. Das heißt, wir brauchen hier in der Regel immer eine heimlich aufgenommene Datei, die vielleicht mit dem Smartphone aufgenommen wurde, während der andere das gar nicht wusste. Und hier haben wir ja aber den Klassiker, dass derjenige, der die Nachricht ursprünglich aufgenommen hat, sie ja wirklich auch selbst aufnehmen wollte, an eine Person verschickt hat, aber eben nicht wollte, dass diese Aufnahme dann veröffentlicht wird. Von daher, ja, ist jetzt sehr formaljuristisch, aber wird man wahrscheinlich über die strafrechtliche Ebene leider nicht weiterkommen.
Was eigentlich schade ist, ne? Das heißt, eigentlich denkt man bei dem 201 eben auch daran, könnte ja auch irgendwie mal hier runterfallen. Also hat man ja nicht so oft auf dem Tisch und dann fragt man sich, es ist doch eigentlich am Ende irgendwie dasselbe. Es ist nicht ganz dasselbe, aber derjenige, der die Sprachnachricht verschickt, der wähnt sich ja eigentlich in Sicherheit in einer Vertraulichkeitsatmosphäre und der erzählt jemandem vielleicht die engsten Geheimnisse und intimsten Dinge, ja, weil er denkt, ich bin ja mit dem zusammen, das wird er ja niemals irgendwie verbreiten. Das heißt, dass das strafrechtlich grundsätzlich eher nicht sanktioniert wird, finde ich durchaus problematisch und bedenklich, sodass vielleicht der Gesetzgeber da mal gerade aufgrund der Entwicklungen im Internet und der Rechtsverletzungen im Internet mal drüber nachdenken sollte, ähnlich wie beim höchstpersönlichen Lebensbereich, wie beim Recht am eigenen Bild, wo es ja schon eigene Strafvorschriften gibt, eben hier auch nachzuziehen, weil eben auch oft dieses Zivilrechtliche nicht ausreicht, um Leute abzuschrecken,
ja. Ja, das sehe ich absolut genauso. Und gerade in unserem Rechtsgebiet ist es ja auch so, dass es immer wieder neue aktuelle Fälle gibt, die der ursprüngliche Gesetzgeber gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich sehe es vollkommen genauso, dass hier durchaus das mal berechtigt wäre, gerade unter diesem negativen Trend vielleicht auch nochmal zu schauen, ob man die Gesetze hier in Zukunft verändert. Weil ich finde, das ist halt schon sehr starker Eingriff. Wie gesagt, man kennt das ja selbst auch. Man nimmt Sprachnachrichten tagtäglich auf und will die immer nur dieser Person dann zur Verfügung stellen. Und dass es dann eben strafrechtlich gar nicht relevant sein sollte, dass, wenn der andere das veröffentlicht auf Social-Media-Plattformen, das finde ich auch sehr schwierig. Aber auch gerade da hat man ja immer auch Möglichkeiten von Seiten des Gesetzgebers, die Gesetze dann auch anzupassen. Auch wenn der ursprüngliche Gesetzgeber vor vielen, vielen Jahren oder auch Jahrzehnten logischerweise keine Sprachnachrichten kannte. Und ja, das sehe ich genauso wie du, dass man da durchaus nochmal dran arbeiten könnte.
Ja, daran sehen wir, dass wir zivilrechtlich durchaus Rechte verletzt haben. Strafrechtlich muss man sagen, aus Sanktionsgesichtspunkten und Abschreckungsfunktion, Abschreckungswirkung leider in den wenigsten Fällen, ist er denn, dass die Person, die die Sprachnachricht veröffentlicht, vielleicht noch irgendwas Einleitendes, Beleidigendes über den Ex-Partner, die Ex-Partnerin sagt oder eine Drohung, Bedrohung ausspricht nach dem Motto, wir finden ihn oder wer ihn sieht, der möge ihn doch verprügeln und vielleicht eine Anstiftung zu irgendeiner Straftat, also eigentlich so eine Straftaten drumherum um die Sprachnachricht, aber nicht die Straftat durch das eigentliche Veröffentlichung der Sprachnachricht. Aber zivilrechtlich haben wir in sehr, sehr vielen Fällen eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, die man entsprechend sanktionieren kann. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn man sich beispielsweise in so einer Sprachnachricht, die viral gegangen ist, erkennt und dort intimste Dinge gesagt hat oder vielleicht Dinge gesagt hat, die aus dem Kontext gerissen sind. Wir haben ja sehr viele Verfahren, die wir führen vor den Pressekammern und Pressesenaten der deutschen Gerichte, wo es darum geht, dass Videos viral gehen, in denen unsere Mandanten zu sehen sind, in einem schlechten Licht dastehen, in einen Shitstorm erfahren, millionenfach das Ganze angeklickt und verbreitet, geteilt, geliked, kommentiert wird und man hochgradig stigmatisiert ist. Und das, obwohl dieser Videoabschnitt von 2-3 Minuten vielleicht komplett aus dem Kontext gerissen ist und man das Vorgeschehen und Nachgeschehen gar nicht mitbekommt und deshalb überhaupt nicht würdigen kann, ob das, was die Person, die dort auf dem Video gemacht hat oder vielleicht was in dem Fall die Person in der Sprachnachricht gesagt hat, einen ganz anderen Kontext hat. Also ganz sinnentstellende, zusammengeschnittene Nachrichten und Videos, die verbreitet werden. Das ist also mittlerweile an der Tagesordnung, sodass man eben als Konsument, als Rezipient dieser Nachrichten, der das also quasi sieht, dieses Video mit der Sprachnachricht, eben auch vorsichtig bei der Beurteilung und bei der Vorverurteilung der Person sein muss. Ich rede jetzt nicht über ganz klare Fälle, wo jemand einfach stumpf beleidigt und bedroht. Da kann man sagen, das ist wirklich ein Idiot und da kann man auch vielleicht Rachegelüste verspüren, wenn auch ich da eben mich zurückhalte aus Erfahrung und eben nicht weiß, was die Person, die es vielleicht vorher die es dann später geteilt hat, was die eben vorher vielleicht gesagt hat. Das wissen wir nicht. Wir stehen eben außerhalb des Sachverhalts und deshalb hat man eben bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen auch entsprechende Hebel. Man hat unter anderem Unterlassungsansprüche, die man durchsetzen kann und entsprechend damit verbunden auch Löschungsansprüche. Man möchte ja, dass diese Sprachnachrichten sehr schnell aus dem Internet, hier in dem Fall aus TikTok, verschwinden. Das heißt, wenn ich weiß, wer diese Person ist, die es veröffentlicht und in dem Fall die Person, der ich es geschickt habe, dann kann man die Person abmahnen, die Abgabe einer strafbewährten Unterlassungserklärung verlangen. Da sucht man sich einen Medienanwalt, eine Medienanwältin, die darauf spezialisiert ist entsprechend. Dann setzt man sehr kurze Fristen und parallel dazu sollte man, weil es eben oft auch schneller geht, das Portal, in dem Fall TikTok oder eben auch Meta oder wen auch immer, wo es gerade veröffentlicht wurde, kontaktieren und eine ganz kurze Frist von wenigen Stunden setzen und sagen, hier, ich habe hier keine Einwilligung erteilt, ich bin hier erkennbar, das bin ich, lösch das, das verletzt meine Persönlichkeitsrechte und wenn das nicht geschieht, dann muss man eben auch weitergehen. Und was gibt es noch für Ansprüche? Hat man vielleicht auch mal eine Möglichkeit, Geld dafür zu bekommen, dass man so an den Pranger gestellt wurde, Nadine?
Ja, das kann durchaus der Fall sein. Da hängt es dann so ein bisschen davon ab, was der Inhalt der Sprachnachricht ist. Denn für eine Geldentschädigung braucht man auch wie bei anderen Veröffentlichungen eine schwere Persönlichkeitsrechtsverletzung. Das heißt, bei Eingriffen in die Privatsphäre, beispielsweise wenn Angaben veröffentlicht werden, die üblicherweise Dritten nicht mitgeteilt werden. und an denen der Betroffene eben ein schutzwürdiges Interesse hat. Und da muss man ja hier konkret auch betrachten, dass es ja ganz oft um Personen geht, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Das heißt, deren Privatsphäre ist natürlich noch mal mehr geschützt, während Personen des öffentlichen Lebens natürlich auch einen Schutz ihrer Privatsphäre haben, diese ja aber ganz oft selbst aufgeben, weil sie sich vielleicht tagtäglich bei Instagram filmen oder ja die Privatsphäre einfach der Öffentlichkeit öffnen. Das haben wir in diesen Fällen, also zumindest in dem Großteil dieser Fälle mit den Sprachnachrichten nicht. Das sind ganz normale Personen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die eben diese privaten Sprachnachrichten verschickt haben. Und von daher haben die ein noch höheres schutzwürdiges Interesse. Und da kann man schon eher mal bei den Geldentschädigungsansprüchen über eine schwere Persönlichkeitsrechtsverletzung nachdenken. Und insbesondere natürlich, wenn deren Intimsphäre betroffen ist. Das haben wir ja hier in Teilen auch schon gesehen, dass einfach Sprachnachrichten veröffentlicht werden, wo man sagt, das hat nichts mehr nur noch mit der Privatsphäre zu tun, sondern da werden wirklich ganz, ganz intime Sachen veröffentlicht. Das muss man dann im Einzelfall sich anschauen. Die Abgrenzung ist da manchmal nicht ganz einfach. Aber wenn es um sehr intime Details geht, dann muss man schon sagen, ist man da schnell auch in der Geldentschädigung drin. Das heißt, da ist es dann nicht einfach mit Abgabe einer Unterlassungserklärung getan, die natürlich zudem auch noch einen Anspruch auf Erstattung der Anwaltskosten in der Regel nach sich zieht, sondern das kann durchaus sein, dass man hier wirklich ja auch Schadensersatz beziehungsweise Geldentschädigungsansprüche geltend machen kann.
Ja, Schadensersatz zum Beispiel, ne, wenn der Arbeitgeber, wo man irgendwie einen empfindlichen Job hat oder so und der kriegt es spitz oder es wird vielleicht sogar gesagt, wo der arbeitet oder Arbeitskollegen bekommen es mit und das Unternehmen trennt sich dann unter fadenscheinigen Gründen oder aus fadenscheinigen Gründen von der Person oder vielleicht aufgrund dieser Nachrichten, auch wenn am Ende vielleicht die Kündigungsschutzklage erfolgreich ist, aber dann ist einfach mal vielleicht ein langes Arbeitsverhältnis futsch. Das kann tatsächlich mal einen materiellen Schaden bedeuten, wenn die Privatsphäre einfach nach außen gekehrt wird und jemand, der privat vielleicht nicht der feinste Kerl ist, aber sich hat bisher nicht zu Schulden kommen lassen und einen super Job macht, den vielleicht einfach, weil er dann für das Unternehmen untragbar zu sein scheint, wenn das auch arbeitsrechtlich nicht haltbar wäre, einfach mal alles verliert. Da hat man dann einfach auch mal einen finanziellen Schaden, wo man sagen kann, das kann ich nachweisen, hier verlange ich Schadensersatz.
Ja, und wie schnell das gehen kann, das sieht man ja auch bei der, ich sage jetzt mal, Sylt-Berichterstattung, also bei den ja, Videos, die in den letzten Wochen von Sylt, von den Jugendlichen veröffentlicht wurden. Da wurden ja, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand da arbeitsrechtlich ist, aber ich weiß, dass einigen tatsächlich aufgrund dieser Videos gekündigt wurde oder bei einigen, die Studenten waren, die Uni darüber nachgedacht hat, sie zu exmatrikulieren. Und das ist natürlich schon ein erheblicher Eingriff. Und wenn dann, so wie es ja auch da der Fall war, wie gesagt, moralisch brauchen wir da nicht drüber reden, aber wenn man sich dann am Ende vor Augen führt, dass eine einstweilige Verfügung nach der anderen untersagt hat, dass diese Videos so hätten verbreitet werden dürfen, der Schaden für die Person sowohl gesellschaftlich als auch in Teilen dann juristisch, arbeitsrechtlich, der ist einfach da. Und das darf man einfach nicht unterschätzen.
Das ist einfach brandgefährlich, muss man sagen. Und deshalb ist es auch wichtig, auch in Fällen, wo eine Person klar identifizierbar ist und auch intime Details äußert oder was auch immer, dass man hier auch eine empfindliche Geldentschädigung, also einen immateriellen Schadensersatz, eine Art Schmerzensgeld zivilrechtlich zuspricht aufgrund einer schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzung. Also jeder, der wirklich sowas Virales verbreitet und dann noch identifizierbar und sich dabei cool fühlt und weil er dann viele Klicks generiert und Kommentare und Follower, der hat ein großes Problem, wenn die Person dann wirklich mal zu Gericht zieht und möglicherweise es dann mal heißt 15.000 Euro Geldentschädigung. Ja, das heißt, es kann für eine junge Frau, die Studentin ist, in der Ausbildung ist oder nicht viel verdient oder für einen jungen Typen, der von seiner Ex-Freundin was verbreitet, wirklich auch mal finanzielle, nachhaltige Konsequenzen haben. Auch die Verfahren sind sehr teuer, die Anwaltskosten und Gerichtskosten gehen auch schnell in die Zehntausende bei hohen Streitwerten, das darf man alles nicht vergessen. Allein das sollte man doch abschrecken, das zu tun, ganz nicht zu vergessen natürlich der moralische Aspekt, dass man sowas einfach nicht tut. Ja, was privat ist, bleibt doch bitte auch privat. Man möchte das andersrum doch nicht, möchte das doch genauso, dass es so gehandhabt wird. Man hat alle möglichen Mittel, wenn man wirklich bedroht wurde, beleidigt wurde, gestalkt wird, die Ermittlungsbehörden hinzuzuziehen, aber doch bitte keine Selbstjustiz. Und genauso wie Fahndungsaufruf oder sowas, das geht einfach alles nicht. Ne? Also private Dinge gehören nicht an die Öffentlichkeit, es sei denn, die Person hat sich selber in irgendeiner Form geöffnet und man holt irgendwie zum Gegenschlag aus, weil man selber despektierliche Details über sich irgendwo erfahren hat oder so. Dann gibt es ja manchmal so ein Recht auf Gegenschlag, aber so weit geht es dann eben auch nicht, dass man eben so private oder gar intime Nachrichten verbreitet. Also das Fazit ist ganz klar, so ein Trend ist wirklich sehr bedenklich, sehr problematisch. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass bei TikTok sehr viele junge Personen sind, Das heißt, auch viele Schüler und Schülerinnen und so weiter, die sich durch irgendwelche Vorbilder bei TikTok dann legitimiert sehen, vielleicht Sprachnachrichten in größeren Gruppen oder Freundeskreisen in Gemeinden zu schicken und sich dabei cool fühlen. Das kann genauso eine schädigende und schädliche Wirkung haben wie auch im großen Kreis bei TikTok. Und das ist auf jeden Fall brandgefährlich und muss zwingend unterbunden werden. Ja, ganz klare Meinung. Dann haben wir das Thema ja mal abgeklopft. Wie gesagt, für uns ist ja insgesamt das Thema nicht neu. Wir haben jeden Tag mit Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu tun. Meistens vertreten wir Betroffene gegen Medien, aber auch gegen natürliche Personen, Privatpersonen, die es halt übertreiben und haben eben sehr viel mit der Vertraulichkeitssphäre und der Verbreitung von Nachrichten zu tun. Aber eben der Rahmen, in dem es geschieht, ist neu. Die Trends, das Viralgehen von solchen Nachrichten ist einfach eine neue Dimension, die beunruhigt, muss man sagen. Deshalb können wir nur davon abraten, das zu tun, können aber auch gleichzeitig Paaren und Leuten, die generell mit WhatsApp agieren, auch jüngeren Leuten, nur raten, vorsichtig zu sein. Das heißt, möglichst eine Datensparsamkeit an den Tag zu legen, keine Fotos rumzuschicken, nicht emotionalisierte Nachrichten rumzuschicken, die später einem irgendwie auf die Füße fallen könnten. Ja, das heißt, man muss einfach heutzutage aufpassen. Es wird ganz schnell kopiert, ganz schnell weitergeleitet. Man weiß nicht, wo es landet und was einem dann später vielleicht im schlimmsten Fall die Karriere oder das Leben versauen kann, weil es einfach mal in der Welt ist. In dem Sinne, vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Folgt uns und teilt unseren Podcast gern. Folgt uns auch bei Instagram, bei LinkedIn und YouTube. Dort haben wir auch zahlreichen Content und Videos, Reels, TikToks. Teilt uns gern auch per Nachricht Themenwünsche und Anregungen mit für zukünftige Podcast-Themen. Wir haben vor, jetzt regelmäßiger am Start zu sein, auch mit Erfolgsmeldungen aus der eigenen Kanzlei, Rechtsprechungsübersicht und einfach euch etwas mehr Content dann regelmäßiger zu liefern. Vielen Dank, Nadine, auch jetzt wieder für das Gespräch. Schön, dass wir ein bisschen talken konnten. Wir machen uns wieder an die Arbeit und bis bald.
Tschüss.